Jetzt läuft die Aufnahme.
Jetzt läuft die Aufnahme.
Ja.
Okay. Dann. So. Ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast. Zum einen mit dem lieben Basti, a.k.a. The Bock Music oder Gaming?
Was soll man denn sagen? Ist eine gute Frage, wie ich mich im Rahmen des Podcasts nennen soll, weil wir auch schon unsere Twitch-Kanäle genannt haben und mein Twitch-Kanal The Bock Music heißt.
Ich habe nämlich gesehen, dass hinter der Beschreibung, hinter deinem Namen steht nämlich The Bock Gaming.
Ja, weil ich mir nicht sicher war. Weil ich einen
ein Unentschlossener.
YouTube, weil ich einen YouTube-Kanal habe, der The Bock Gaming heißt. Und ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, ich sollte es einfach umbenennen. Ich sollte mich im Rahmen des Podcasts wirklich, sollte man mich als The Bock Music wirklich nennen.
Okay, das heißt, wir bleiben bei Basti, a.k.a. The Bock Music.
Das Hallo. Bin dann wohl ich.
Und meine Wenigkeit, der Let's Ray TV, Ramon. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von unserem Podcast.
Warte mal, wie war das letzte Woche?
Ja.
Der da.
Ja.
Aber jetzt bist du rechts.
Der da.
Aber ich glaube, ich muss jetzt so zeigen.
Ich weiß es. Das ist, wir dürfen darüber nicht nachdenken. Ich glaube, da hängen wir uns zu sehr dran auf.
Damit du weißt, wie du im Webvideocast dann die Fenster wieder zu setzen hast.
Ja, stimmt. Okay, da müssen wir immer einmal jetzt eine Richtungseingabe machen am Anfang für jeden Podcast. Okay, einmal bitte hier.
Genau.
Ja, was sich geändert hat seit der letzten Folge, wir haben offiziell jetzt einen Namen und wir kennen ihn auch. Und zwar heißt unser Podcast, wie ihr es jetzt schon gesehen habt und auch in der ersten Folge schon gesehen habt, die besten Bits der 80er und 90er, der Daddel-Podcast.
Und mit Ramon und Basti.
Genau. Und da ist jetzt die Frage, so die besten Bits der 80er und 90er, hä? Was haben wir uns denn dabei gedacht? Haben wir versehentlich jetzt Hits falsch geschrieben und haben vergessen, dass es hier um Gaming geht und nicht um Musik? Oder was ist da los?
Soll ich das jetzt erklären?
Ja, ja.
Oh, okay, also
Ich finde Alter vor Schönheit, oder?
Arschi.
Das ist eine gute Überleitung vielleicht zur Erklärung.
Ja, gut, also ich versuch's dann mal. Also für mich, also ich habe da bei dem diesem Slogan, die besten Bits der 80er und 90er Jahre, habe ich irgendwie für alle, die Hitradio Antenne kennen, die größten Hits der 80er und 90er Jahre, den hatte ich da im Kopf, einfach. Ne? Und habe das dann quasi so auf unseren Podcast projiziert. Aber du hattest diese Idee ja eigentlich auch. Ne? Eigentlich kam die Idee sogar von dir.
Ich glaube, die Idee kam von mir.
Ja, die Idee kam von dir. Und ich habe dann diese Verbindung zu Hitradio
Antenne. Ja, genau, so rum war es. Ich hab das, glaube ich, gesagt, du hast dann die Verbindung darin gesehen, genau.
Aber nicht jeder kennt Hitradio Antenne, deswegen, also.
Ja, aber es geht eigentlich auch gar nicht darum unbedingt. Das ist ja so ein kleines Wortspiel, was eigentlich ganz lustig ist. Aber wir haben uns dann natürlich was dabei gedacht. Die besten Bits der 80er und 90er, denn wir haben ja letztes Mal schon ein schweres Thema aufgegriffen in der ersten Folge, und zwar das Alter von Basti, dass er ja sich jetzt mit großen Schritten auf die 40 zubewegt und somit ein 80er-Kind ist. Und dann haben wir festgestellt, ich bin ja noch um einiges jünger und damit ein ich reite die ganze Zeit auf deinem Alter rum, tut mir leid.
Also wenn du was kannst, dann das.
Ich bin ja ein 90er-Kind. Du bist sogar 84 geboren, gell?
83. Ich bin 83er Baujahr.
Ich bin 94 geboren und deswegen haben wir gedacht, so hier, wir mögen ja auch so Retro-Games und so. Da hat man ja die 64-Bit-Konsole, N64 und Bits ist ja ein großer Bestandteil, oder Games bestehen ja aus Bits. Und deswegen haben wir uns gedacht, die besten Bits der 80er und 90er, stellvertretend für Basti als Kind der 80er und ich als Kind der 90er, präsentieren wir euch hier in unserem Podcast regelmäßig unsere persönlichen besten Bits aus den jeweiligen, also nicht nur aus den jeweiligen Jahrzehnten, sondern generell, aber stellvertretend für unser Jahrzehnt, vertreten wir hier einfach so ein bisschen unseren Gaming-Geschmack und wollen den an euch herantragen. Deswegen dachten wir, es ist ein lustiges Wortspiel, das so zu machen.
Was aber nicht heißen soll, dass wir hier nur über Spiele aus den 80er und 90er Jahren reden.
Ja doch, ja? Du darfst jetzt nur Spiele aus den 80ern bewerben, Basti. Was anderes darfst du jetzt nicht mehr.
Das ist sehr, sehr schwierig. Ich kram da mal meinen Atari 2600 raus. Ja.
Also du redest jetzt ab sofort in den nächsten 20 Folgen nur noch von Space Invaders. Okay, alles klar.
Und Content Pac-Man ist da. Und ja. Ich suche dann mal für nächste Folge schon mal meinen Pac-Man-Cap raus.
Wie alt ist ein Tetris? Tetris, ist es auch noch aus den 80ern oder war das schon 90er?
Ich hab's 89, glaube ich.
Scheiße, das heißt, dir gehört Tetris, das ärgert mich jetzt. Tetris ist cool, das google ich jetzt gleich mal nebenher.
Aber was willst du denn zu Tetris auch erzählen?
Ja, du, ich finde, man kann über jeden einzelnen Baustein, finde ich, sehr philosophieren.
Es gibt da so einen Stein, der besteht aus 4 Blöcken und ist
länglich.
Welcher
ist dein Lieblingsstein? Okay, mein 1984 kam es raus, ne? Tetris.
84?
Ja. Krass, 84
aber,
schon.
Aber nicht das auf dem Gameboy, oder? Weil auf dem Gameboy, das ist, glaube ich, 89.
Das kann sein, da steht nur Datum der Erstveröffentlichung.
Weil der Gameboy kam doch erst nach dem Nintendo raus, eigentlich.
Gameboy.
Also vielleicht irre ich mich jetzt auch, aber...
Ja, wir prüfen das, wir sind doch hier internetfähig.
Hab das nicht im Kopf.
1989 kam der Gameboy.
Ja, siehst du? Also ja. Dann ist halt Tetris 89. Weil Tetris war ja dabei beim Gameboy.
Ja, das gut, weißt du aber Tetris gab es ja vorher schon. Das war ja.
Das ist im Rahmen von der NES wahrscheinlich.
Ja, oder ich glaube, es gab ja früher auch eher schon, also Tetris, so Tetris-Computer-Eigenständige, auf denen du nur Tetris gespielt hast.
Das weiß ich halt nicht.
Ich denke, die gab es vorher tatsächlich. Da müssen wir mal nachgucken.
Darüber habe ich mich nie auseinandergesetzt, also damit. Ich weiß es nicht. Kann ich?
Ja.
Willst du das jetzt auch googeln?
Ich bin gerade schon
da. Machen wir jetzt eine Google- und Wikipedia-Session?
Ja. Das wird interessant. Auf einem Elektronika 60-Rechner ist es erstmalig gelaufen. Was ist denn das?
Also das weiß ich auch nicht.
Von einer sowjetischen Firma Elektronika, ein hergestellter Computer.
Das heißt im Umkehrschluss, das Spiel ist gar nicht von Nintendo.
Nee.
Aber dann wurde das da aber wahrscheinlich unter anderem Namen veröffentlicht, oder?
Die ursprüngliche Version des Videospielklassikers Tetris. Ist jetzt die Frage. Ja, keine Ahnung. Also der Wikipedia-Eintrag ist sehr kurz. Also Elektronika 60 scheint wohl nicht so relevant zu sein, als dass man viel darüber schreibt. Aber ja, scheint wohl, Elektronika 60. Jeder, das ist hier so schön random Fact, den könnt ihr mal droppen, wenn es drum geht hier. Wann ist Tetris rausgekommen? Dann sagen die Leute, ja, auf dem Gameboy 89. Dann könnt ihr sagen, nee. Elektronika 60 hier, sowjetische Firma, lief Tetris erstmalig. Ja. Da könnt ihr jetzt mit Wissen punkten.
Aber du hast ja gefragt nach meinem Lieblingsstein, Tetris.
dein Lieblingsstein.
Mein Lieblingsstein ist, glaube ich, wirklich der längliche. Weil es gab ja eigentlich nur, warte mal, ich glaube 5 Steine.
7.
7?
Ja.
Es gab den länglichen, den quadratischen.
Mhm. Dann hast du die 2L.
Die 2L.
Und die 2 Rückendinger da.
Stimmt. Dann gibt es halt
diese S-Steine.
Diese S-Steine, die gibt es ja
noch
einmal.
Diese Pyramide da. Die gibt es auch noch.
Ja.
Das heißt, du hast 7 Stück. Ja. 2L, 2 S-Steine, diese Pyramide, Quadrat und lang.
Ja, richtig. Das habe ich jetzt. Ich kann nicht zählen. Aber ich bin ja auch schon alt, ne? Wie du immer sagst, deswegen darf das.
Ach, du musst das nicht extra nochmal aufgreifen. Ich mache das schon noch oft genug, kein Problem.
Aber ich glaube, mein Lieblingsstein ist der längliche. Der besteht, glaube ich, aus vier kleinen Quadraten.
Genau. Dadurch kriegst du ja einen Tetris. Wenn du dann eine volle Reihe hast, dann bekommst du einen Tetris. Dann macht es dieses tolle Geräusch.
Damit kannst du einen Tetris bekommen. Aber deswegen mag ich den auch so gerne, weil ich halt immer so baue, dass ich einen Tetris mir holen kann.
Ja, da würde ich auch 1:1 mitgehen. Ich meine, klar könnte man jetzt sagen, ich finde jetzt diesen S-Stein besonders toll, aber wir sind mal ganz ehrlich, jeder findet die S-Steine scheiße, weil die kommen immer genau an der Stelle, wo man sie nicht braucht. Und die S-Steine sind, ich glaube, der größte Hassstein sind diese beiden S-Steine, kann man auf jeden Fall sagen. Obwohl ich sagen muss, ich finde dieses Viereck fast noch schlimmer. Weil den S-Stein, dann hast du vielleicht mal so ein freies Feld oder so, wenn der blöd kommt. Aber dieser viereckige Stein, wenn der dumm kommt, da kannst du dir halt wirklich so richtig, richtig viel kaputt bauen, finde ich.
Ja, du musst dir halt gewisse Bereiche halt bauen in deinem Mauerbild, was du dir baust.
Ja.
Wo halt auch dieser quadratische Stein reinpassen kann. So baue ich halt. Also ich habe mit dem quadratischen Stein habe ich selten Probleme eigentlich. Eher habe ich, also mit den S-Steinen, finde ich, ist eine Katastrophe.
Ja, wir müssen mal Tetris gegeneinander spielen, fällt mir jetzt auf.
Das können wir gerne
tun. Weil ich bin gar nicht so schlecht im Tetris. Also Also wenn man so dieses normale Durchspielen, es gibt ja immer so dieses normale Durchspielen, gab es ja immer, wo man, ich weiß gar nicht, wie viele Reihen musste man denn da schaffen? 300 oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, das habe ich immer gut hinbekommen. Es war zwar am Ende sauschnell, aber ich habe es immer quasi geschafft, so durchzuspielen, so auf die im normalen Modus. Also ich denke, ich bin da recht begnadet im Tetris.
Ich glaube, ich bin auch kein schlechter Tetris-Spieler, weil ich weiß nicht, auf der Switch gibt es ja dieses Tetris 99.
Genau. Da habe ich mir sogar die Version geholt, wo man dann halt auch normal spielen kann, nicht nur dieses Multiplayer-Ding.
Okay. Ich kann zwar nicht von mir behaupten, dass ich schon mal eine Runde gewonnen hätte, aber ich halte tatsächlich immer sehr lange durch.
Okay. Ja? Ja, dann
wobei diese Games ja echt random sind. Ne? Also ne, wenn's einer auf dich abgesehen hat, dann schmeißt er dir Steine rein ohne Ende und dann hast du keine Chance mehr.
Ja, das stimmt. Ja, dieses Tetris 99, deswegen, da war ich auch nie so ein großer Fan von. Aber ja, so also generell, macht es halt einfach Bock.
Ja. Wobei ich Tetris, was Tetris angeht, finde ich tatsächlich Tetris, und jetzt komme ich nicht auf den Namen, wie es heißt,
Effekt.
Effekt?
Weiß ich nicht. Also das kenne ich halt auch noch.
Ich glaube, das ist es. Warte mal, ich habe es in meiner Steam-Wunschliste.
Okay. Wie ist es denn sowas wie Puyo Puyo? Das sind ja auch ganz viele Verfechter von denen. Das ist ja quasi auch Tetris, nur halt irgendwie eigentlich optisch eigentlich nur ein bisschen anders. Damit habe ich mich zum Beispiel noch gar nicht anfreunden können. Für mich ist es so, Tetris ist halt...
Für mich ist es auch Tetris. Auch habe ich nie Dr. Mario gespielt.
Dr. Mario habe ich tatsächlich vor kurzem mal ausprobiert. Kannte ich vorher gar nicht. Das ist jetzt auch bei dieser Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft mit dabei. Das ist sogar ganz lustig. Also es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber macht schon Bock.
Das war natürlich nicht ganz richtig. Ich habe es schon ausprobiert in der Vergangenheit. Ja. Auf dem Gameboy, glaube ich, hatte ich das mal.
Mhm.
Aber habe ich nicht oft und vor allen Dingen auch nicht lange gespielt dann.
Okay.
Für mich war immer Tetris das Spiel, das Blöckespiel.
Ja, ich glaube, das sind auch die meisten. Also, ich glaube, es gibt wenig Menschen, die kein Tetris bislang in ihrem Leben gespielt haben. Ich meine, es gibt es ja auch auf dem Handy und so. Also, ich glaube, jeder hat in seinem Leben schon mal irgendwie Tetris gespielt.
Ja.
Das wäre eigentlich mal eine lustige Umfrage, so, die man allgemein machen könnte. So, habt ihr schon mal Tetris gespielt? So eine allgemeine Umfrage, wo man da mal so eine Stichprobe macht aus 2000 Menschen. Wie viele Leute tatsächlich nie Tetris gespielt haben, so von jeder Altersgruppe? Ich könnte mir vorstellen, dass es eher die ganz Jungen sind, also so im Bereich U20, dass die sowas noch nicht gespielt haben, aber alle drüber.
Es sei denn, die finden halt Tetris Effekt, das heißt ja jetzt Tetris Effekt Connected auf Steam und finden es halt interessant.
Ja, also, ja aber... Ja, Tetris ist so ein Klassiker.
Aber Tetris Effect Connected ist halt mega gut. Weil der Soundtrack ist halt auch brachial gut.
Und ja, das
hast du das schon mal gespielt, Ramon?
Tetris Effect nicht, nee.
Oh, das musst du dir wirklich mal antun. Weil das ist, also, du durchläufst da auch so eine kleine, ich nenne es jetzt mal Storyline.
Mhm.
Und mit jedem Progress, den du innerhalb einer Runde machst, also keine Ahnung, alle 15 Reihen, die du schaffst oder so, ne, verändert sich der Soundtrack. Und das ist richtig gut gemacht. Es ist wirklich, das ist ein Meisterwerk, dieses Spiel.
Okay.
Also ich kann da wirklich auch euch, liebe Zuschauer oder Zuhörer, kann ich euch empfehlen, wenn ihr mal ein modernes Tetris spielen wollt, kauft euch Tetris Effect Connected.
Okay. Ja, okay. Dann werde ich mir das vielleicht auch mal anschauen.
Ja.
Tetris mal auf eine andere Art und Weise. Weil es ist so, Tetris macht zwar Spaß, aber man spielt ein paar Runden und dann reicht's auch so. Wenn das, sage ich mal, wirklich jetzt so dafür sorgt, dass man ein bisschen länger dranbleibt, ein bisschen länger Lust drauf hat, ja, würde ich nicht Nein sagen. Also hätte ich Bock drauf.
Hat halt auch Wiederspielwert durch den Soundtrack, weil der Soundtrack echt gut produziert ist, meiner Meinung nach.
Na, okay. Okay.
Da kommt jetzt mein Nerd-Gequatsche als DJ ein bisschen durch. Aber ich kann es empfehlen.
Also ich habe es letztens erst im Stream tatsächlich drüber gehabt. Das ist, finde ich, eigentlich eine ganz spannende Frage, jetzt wo du schon mit Soundtracks angefangen hast. Könntest du für dich selber definieren, welches Game oder welches Videospiel den, also wirklich den besten Soundtrack hat? Es ist natürlich so spontan gefragt, sehr, sehr schwierig darauf zu antworten. Ich habe selber gemerkt im Stream, weil wir hatten, es ist da quasi, als ich Elden Ring gespielt habe, ist es auch aufgekommen, so, boah, hier geil, immer so geile Geräuschkulisse und so bei Elden Ring. Und da habe ich einfach mal die Frage in den Raum geworfen, was ist denn jetzt für euch so das Spiel mit dem besten Soundtrack, also wirklich so der im Gesamtpaket, der beste Soundtrack? Und da kamen wirklich gefühlt keine Antworten, weil niemand so richtig sagen konnte, ey, so ein Spiel, wo wirklich so mit als das Beste oder mit dem besten Soundtrack betitelt werden kann, sau schwierig. Aber ich persönlich, ich glaube, ich hätte da eine Antwort tatsächlich.
Ich weiß nicht, ob ich eine direkte Antwort hätte, aber ich könnte zumindest sagen, welcher Soundtrack von einem Spiel mir wirklich der mich geprägt hat, also der mich wirklich auch, der verschwindet aus meinem Kopf halt auch nicht wieder.
Mhm. Okay.
Wie ist es bei dir? Also was hast du da im Kopf?
Also für mich ist es so ein bisschen wie der beste Soundtrack. Ich finde, das beinhaltet halt für mich persönlich auch so ein bisschen nicht nur meine subjektive Sicht auf den Soundtrack selbst oder auf das Spiel, sondern auch so ein bisschen eine qualitativ objektive Sicht, dass man sagt, okay, wie stimmig ist denn jetzt wirklich auch das Sounddesign im Blick auf das komplette Spiel? Weil es ist natürlich immer, sage ich mal, für jeden persönlich einfach zu sagen, ich finde einen Soundtrack toll, wenn man mit dem Spiel irgendwas verbindet. Wenn man sagt, ja, ey, ich habe da so und so viel Zeit damit verbracht und weil ich die Storyline so geil fand und es einfach so schön unterlegt war mit der Musik, verbinde ich damit mehr und deswegen ist es für mich persönlich der beste Soundtrack und so weiter. Ich finde es eigentlich spannend, wenn man es dann auch noch zusätzlich so ein bisschen die objektive Perspektive versucht, damit einzubringen. Um wirklich so ein bisschen, auch wenn man, ich bin jetzt ja nicht vom Fach oder so, aber dass ich versuche, auch da so ein bisschen qualitativ drauf zu schauen. Jetzt passt meine Antwort da dazu natürlich gar nicht, weil meine Antwort darauf wäre tatsächlich mal wieder, wie soll es denn anders sein, Final Fantasy X. Weil Final Fantasy X, ich habe da natürlich sehr, sehr viel persönlich auch mit zu tun. Also ich verbinde damit sehr, sehr viel. Aber wenn ich mir das komplette Spiel angucke, da sind auch ein paar Stücke dabei, die ich jetzt persönlich nicht so geil finde. Die würde ich mir jetzt nicht privat anhören, ja. Aber die passen einfach situativ zu dem Spiel oder zu dem, was in dem Spiel passiert, so auf den Punkt in meinen Augen, dass es einfach so in sich sehr stimmig ist. Ich finde, man merkt, dass ein Soundtrack sehr, 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 sehr gut ist in einem Videospiel, wenn dir gar nicht mehr auffällt, dass da wirklich Musik läuft, sondern dass es einfach zur Gesamtsituation passt und einfach so stimmig ist, dass es dir nur auffallen würde, wenn plötzlich die Musik weg wäre. Aber während sie da ist, ist es quasi gar nicht wahrnehmbar, weil es einfach dazugehört so.
Also ist es für dich tatsächlich eher die Kombination aus Soundtrack und Spiel? Weil ja, wenn du diesen selben identischen Soundtrack in einem anderen Spiel hören würdest, vielleicht gar nicht so auf dich wirken würde,
genau,
als es dort tut.
Ja, genau, das fasst eigentlich ziemlich gut zusammen. Das fasst ziemlich gut zusammen. Weil, ich merke das ganz oft, wenn ich ein Spiel gespielt habe, dann gucke ich mir mal ein Review oder sowas dazu an. Und dann wird in dem Review halt irgendwie gesagt, so, oh, der Soundtrack von dem Game war richtig geil. Dann denke ich so drüber nach, warte mal, der Soundtrack? Der Soundtrack, weil mir der gar nicht so, der hat sich mir gar nicht so arg eingeprägt, weil er einfach so stimmig war. Und dann versuche ich nochmal bewusst drauf zu achten und denke dann so, oh krass, stimmt. Der ist ja, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Und das ist vielleicht ein bisschen schade, wenn mir das gar nicht so sehr auffällt, weil du vielleicht mehr draus mitnehmen könntest, wenn es dir bewusst wäre. Aber ich finde, es spricht halt für den Soundtrack, dass es dir gar nicht so richtig auffällt, dass er da ist, weil es eben so gut zum Gesamtpaket passt.
Also ich denke, bei meiner Nennung, die ich gleich tun werde, kann ich bei gewissen komponierten Stücken aus diesem Soundtrack dasselbe sagen. Aber der Song oder beziehungsweise das Stück, das komponierte Stück, der sich, was sich wie ein Gedanke in meinen Kopf gepflanzt hat und da einfach nicht wieder raus will, das ist, dass ich, sag ich mal, Intro, Lied oder Intro-Stück, was am Anfang gespielt wird, wenn du das Spiel startest, wo die Credits ablaufen, bei dem Spiel Final Fantasy VII.
Ah, ich hab's mir schon gedacht. Du hast es jetzt lange aufgebaut, aber Final Fantasy VII, ich habe mir schon gedacht, dass es darauf hinausläuft.
Du startest das Spiel, ich rede jetzt mal von dem Klassiker auf der PlayStation. Ne?
Mhm, ja. Für alle Zuhörer, Basti trägt eine schöne PlayStation 1 Cappy.
Also für alle,
wunderschön.
Also für alle, die, hey, pst, uns gibt's jetzt auch auf Spotify, die dort zuhören. die werden das nicht sehen natürlich. Aber ich habe mir so gedacht, weil Ramon, der hat heute einen PlayStation-Pulli an. Und kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, habe ich mir gedacht, hey, da ziehst du jetzt deine PlayStation-Cappy auf.
Ja, dass es schön stimmig ist. Nämlich.
Dass es schön stimmig ist, genau. Mhm. Passt allerdings hier, das passt dann irgendwie nicht, aber...
Schäm dich nicht dafür. Schäm dich nicht dafür. Lass es ruhig raus. Sonic und Mario haben immer einen Platz.
Genau.
Ich hab ja hier das PlayStation-Maskottchen schlechthin. Das zwar jetzt Microsoft gehört, aber ja.
Aber wo wollte ich denn jetzt drauf hinaus? Ich wollte auf jeden Fall erzählen.
Final Fantasy VII, ja, der Soundtrack.
Und da rede ich von dem PlayStation-Klassiker, dem von 94, glaube ich. Da schmeißt du die CD ein, startest das Spiel und das Erste, was kommt, es kommt erstmal ein Intro-Screen, wo Credits ablaufen. Normalerweise hast du Credits am Ende des Spiels, wenn du es durchgespielt hast.
Ja, bei Final Fantasy X war das auch noch so, ja.
Bei Final Fantasy VII halt auch.
Mhm.
Und da läuft halt dieser eine Song, den ich meine. Und das ist einfach so brachial gut komponiert.
Mhm. Mhm.
Und auch gar nicht, damals digital, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das digital produziert ist oder eingespielt, ich weiß es nicht.
Weiß es auch nicht.
Aber damals klang das alles noch ein bisschen anders, wenn man solche Songs, gab ja von Final Fantasy VII tatsächlich ein Remake, wo dann dieser Soundtrack auch nochmal neu komponiert wurde oder beziehungsweise aktualisiert wurde.
Kannst du da auch den alten ablaufen lassen im Remake oder geht nur der neue?
Ich hab's gespielt, aber ich weiß es jetzt gar nicht.
Weil bei Final Fantasy X, das wurde ja nicht geremaked, sondern remastered. Und da kannst du nämlich zwischen alt und neu aufgenommenem unterscheiden. Und da bin ich tatsächlich so und sag, ich gehe lieber auf das alte Originale, weil das einfach mehr Charme hat, in meinen Augen.
Ich glaube, also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber es kann sein, dass man den alten Soundtrack halt auch auswählen kann. Dass du die Wahl hast. Aber wenn ich mir diesen Song als neu komponierte Variante anhöre, klingt das tatsächlich nochmal besser.
Mm,
ich mag das. Ich mag beide Versionen.
Ja. Ja, ich mag.
Und wie gesagt, dieser Song, der hat sich in meinen Kopf gepflanzt, der will da nicht mehr raus. Ich habe die Vinyl, das ist eine Final Fantasy VII Soundtrack Vinyl, wo beide Versionen. Es gab komplette Soundtracks auch auf Vinyl. Die sind natürlich wesentlich teurer. Das ist nur so eine kleine Auswahl von Songs aus beiden Spielen.
Mhm.
Die habe ich ein bisschen günstiger bekommen. Auch wenn die trotzdem teuer war.
Das kann man sich vorstellen.
Vinyl wird halt leider wieder teurer.
Mhm.
Ja. Und da sind beide Versionen drauf auch. Und ich nehme mir die unwahrscheinlich gerne an.
Ja. Ja, bei mir ist es auch bei Final Fantasy X. Ich habe da natürlich, das Gesamtbild finde ich sehr stimmig, aber ich habe da natürlich auch für sich stehend To Zanakant, das Main-Theme quasi von Final Fantasy X. Da gibt es auch auf YouTube gibt's so ein Video, wo ein Symphonieorchester dieses To Zanakant spielt. Es gibt mir jedes Mal Gänsehaut. Das ist so wunderschön. Also wenn sowas mal wirklich ist, so Final Fantasy ein Orchester oder sowas, das gibt es ja öfters mal von verschiedenen Videospielen so in Orchester. Wenn sowas mal von Final Fantasy kommt, dann bin ich da, reise ich auch nach London, ist mir egal. Also wirklich, das ist Hammer. Hammer. Ich war ja mal bei Herr der Ringe, war ich ja mal auf so einem Symphonieorchester. Wunderschön. Also hammermäßig, ey, was die da rüberbringen können.
Kann ich mir vorstellen. An der Stelle könnte ich jetzt eigentlich auch mal erwähnen, Ramon, ich muss dir mal, wenn du mal wieder in einen meiner Musikstreams zuschaust, muss ich dir mal einen Trance-Remix von Zanakant spielen. Gibt es tatsächlich.
Ach, ne. Oh, okay, okay. Du wirst zwar einen sehr, sehr kritischen Zuhörer haben mit mir, weil ich bin halt das Original über mich. Für mich geht halt nichts übers Original. Ich habe auch teilweise schon auf YouTube Leute gesehen, die haben To Sanicant gespielt in anderen Variationen auf dem Klavier. War für mich alles nix. War für mich alles nix, weil die versucht haben, so ihren eigenen Slang da reinzubringen. Das Original ist halt unangefochten, aber es klingt spannend. So ein Trance-Mix von To Sanicant?
Also ich kenne zwei Trance-Remixe. Mhm. Und die sind beide gut auf ihre Art und Weise. Ist natürlich logisch, dass an das Original, wenn es
ja, klar,
auch noch von einem Orchester gespielt wird, nicht ranreicht. Ne?
Ja,
natürlich
ja. Nicht. Aber damit darf man es ja auch nicht vergleichen.
Genau.
Ja.
Muss es halt als Trance-Remix sehen.
Ja.
Und da passt es halt nur in seltenen Fällen, dass du da einen Breakdown hast, wo dann orchestralisch gespielt wird.
Mhm. Ja, okay. Aber was auch ganz spannend ist, als ich im Stream war und eben die Frage gestellt hatte nach dem Lieblingssoundtrack, da hat dann auch jemand gesagt, der, also kein spezielles Game, sondern der Main-Track von Sephiroth aus Final Fantasy VII ist ihr absoluter Favorite.
Ist auch ein sehr gutes Lied. Sehr gutes Stück.
Ich kannte das ja gar nicht. Und dann hat sie dann gesagt, das kennst du trotzdem. Auch wenn du das Spiel noch nicht gespielt hast. Und da habe ich reingehört und ja, ich habe es tatsächlich gekannt. Keine Ahnung woher, aber es ist halt sehr einprägsam. Es ist so ein bisschen wie die Zelda-Musik, ja?
Ja.
Du hast Zelda nie gespielt, trotzdem kennst du diese Zelda-Musik. Also auch wenn du sie vielleicht nicht zuordnen kannst. Und da ist es bei diesem Sephiroth-Theme war das genau das Gleiche.
Ja.
Ja, aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr jetzt gerade zuschaut auf YouTube, ob ihr Lieblingssoundtracks habt. Fände ich sehr spannend zu lesen.
Ja, auf Spotify gibt's, glaube ich, keine Kommentarfunktion.
Ich glaube nicht, nee.
Aber
dann geht einfach auf YouTube und schreibt da.
Genau, geht ja auf YouTube und schreibt es da rein.
Genau.
Das, das Ding, aber wie wird es denn sein? Der Podcast-Release auf Spotify wird wahrscheinlich eine ganze Ecke früher sein als der Webvideocast, gehe ich mal ganz stark von aus.
Na, ich bin schon schnell.
Ich auch.
Mach also mal einen kleinen Speedrun draus.
Kleine Technikinformation am Rande. Ich kümmere mich um den Podcast und den Upload auf Spotify.
Und den Sound, also quasi um unsere Stimmen.
Genau, und um den Sound nochmal nachträglich zu bearbeiten. Und Ramon nimmt diese Dateien dann und macht und verwendet sie für
das Video und das Layout und so weiter, genau.
Genau.
Ja.
Und unser tolles Logo kam übrigens auch vom Ramon.
Das ist schon aus dem Mix aus uns beiden entstanden. Nee. Wir haben beide.
Warum? Weil ich mich fotografiert habe oder was?
Ja, also ich meine, schmückt das natürlich alles noch sehr heraus. Aber nee, ich meine auch die Rahmen, die hast du gemacht.
Stimmt.
Ja. Also immer nicht unter den Scheffelkern hier.
Aber das Projekt hast du so erstellt, wie es ist.
Ja, jetzt komm, wir schenken uns selbst.
Bei ein paar Lorbeeren muss ich dir auch geben.
Ja. Ja, stimmt, du hattest ja die Idee, dass wir überhaupt einen Podcast machen. Deswegen, dann nehme ich mir jetzt das Design. So, ja. Jetzt
hast du also darfst mich gerne so oft trollen, wie du willst, aber ich verteile Lorbeeren. Punkt.
Ja. Ja, gut, alles klar. Ich würde mal sagen, wir haben für heute noch eine kleine andere Sache vorbereitet. Das mit dem Soundtrack kam jetzt mir spontan. Aber wir haben beide für heute auch noch jeweils ein Spiel mitgebracht, über das wir ein bisschen genauer sprechen wollen. Und ich weiß nicht, willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Ich kann gerne anfangen. Also richtig viel zu erzählen kann ich jetzt da tatsächlich auch nicht. Ich würde nur gerne kurz drüber reden, weil ich es halt auch im Rahmen meiner Gaming-Streams auf Twitch gespielt habe. Mhm. Und das ist nämlich die Donkey Kong Country-Reihe.
Donkey Kong Country. Alle von der SNES, richtig?
Genau, alle von der SNES. Ja. Ich habe allerdings nur den ersten und zweiten Teil gespielt. Mhm. Kenne ich auch noch aus meiner Kindheit. Den dritten kenne ich auch aus meiner Kindheit nicht. Den werde ich aber auch noch im Rahmen meines Streams spielen. Also das ist dann komplett Neuland für mich.
Und ist da die Vorfreude groß nach den ersten zwei Teilen, jetzt dann da was Neues zu sehen?
Ich sehe da so mit gemischten Gefühlen sehe ich da entgegen, weil das Spiel hat mich schon sehr zum Tilten gebracht, also beide Teile.
Mhm.
Der erste tatsächlich noch mehr.
Ja.
Aber ich habe mir sagen lassen aus meiner Community, dass der dritte von dem Schwierigkeitsgrad her wahrscheinlich gar nicht so schwer sein soll.
Also haben sie es ein bisschen angenehmer gestaltet, ein bisschen genervt.
Ja, ich glaube. Aber ich ja, es kann ja auch am Ende ganz anders kommen und ich verkacke wieder tatsächlich. man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben.
Sagt ja. Man. Ah, ich meine, du ziehst durch. Das ist natürlich hier, darauf kommt es ja an.
Ja. Ich werde alle drei Teile spielen auf jeden Fall. Das habe ich mir vorgenommen.
Ich meine dann, aber das bedeutet ja auf jeden Fall, dass es grundweg mal gute Spiele sind in deinen Augen. Oder ist es wirklich so, dass der Schwierigkeitsgrad oder vielleicht auch die Steuerung und so weiter nicht gut gealtert ist? Oder woran lag es, dass du gemischte Gefühle hast?
Naja, ich habe halt sehr oft versagt. Mhm. An der Stelle muss ich natürlich ein bisschen Nerd-Talk mit reinbringen. Wer sich mit Streaming von Konsolen-Games auskennt, der weiß, wovon ich rede. Weil wenn du sowas streamen willst, dann brauchst du also für gewöhnlich eine Capture-Card. Und wenn ich das Spiel gespielt habe, also gerade es war insbesondere beim ersten Teil, wenn ich das Spiel gespielt habe, habe ich nicht das Live-Bild auf meinem Monitor abgegriffen, also mir anzeigen lassen, sondern ich habe dieses Spiel direkt über mein Streaming-Programm gespielt, beziehungsweise ich habe das Bild, was mein Streaming-Programm mir ausgespuckt hat, habe ich genommen und habe darüber gespielt.
Warum machst du das auf die Art und Weise?
Ich hatte es gemacht, weil ich Probleme mit meinem Grafikkarten-Monitor-Setup habe, denn wenn ich, wenn ich die Quelle an meinem Gaming-Monitor geändert habe, dann habe ich für gewöhnlich, kann es sein, dass mein OBS abstürzt. Dass das freeze und dann ist demzufolge auch der Stream weg.
Ah ja, okay, interessant. Also die Probleme hatte ich nämlich jetzt zum Beispiel noch gar nicht.
Habe ich tatsächlich auch seitdem ich meine neue Grafikkarte habe. Ich weiß nicht, wieso.
Ah, okay. Ja, aber neu ist immer besser, gell?
Ja, aber ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, dass ich das trotzdem direkt mir anschauen kann.
Okay.
Denn das Problem tritt wahrscheinlich nur auf, wenn ich meine Grafikkarte, also Windows-PC stelle.
Also quasi kurz gesagt, du hast die ersten zwei Teile immer mit einer gewissen Latenz gespielt. Das heißt, es war immer so ein kleines bisschen, ein paar Millisekunden.
Nicht viel, aber minimal.
Zeitverzögert. Aber gerade bei so Jump'n'Runs, die jetzt vielleicht auch von den Eingaben her recht präzise sein müssen, da kann das natürlich ziemlich, ziemlich eklig sein.
Ja, ganz genau.
Okay.
Und das war's. Das war's.
Mhm.
War sehr gut, eklig. Ich weiß nicht, wer die Reihe kennt, aber es gibt in Donkey Kong Country gibt es Levels, wo du durch eine Mine fährst mit so einem Minenwagen.
Ich glaube, das sagt mir sogar was.
Du musst halt die Schienen, wo du drauf langläufst, die sind halt kaputt und musst halt gewisse Jumps machen, musst da drüber springen. Und mit so einer Latenz, die du, wenn du spielst, hast du natürlich deutlich mehr Probleme, als wenn du das Live-Bild abgreifst.
Mhm.
Und da gab es halt ein Level, da habe ich so hart, da war ich so stuckt. Also da war ich wirklich. Und dann hast du am Ende sogar noch, weil du dich immer so aufgeregt hast, weil du dich sowieso schon so aufgeregt hast, hast du dann am Ende auch noch den Fehler gemacht, und da kannst du wahrscheinlich auch aus Erfahrung sprechen, Ramon. Da hast du Safe States gemacht. Wolltest die laden, hast dann aber
an der richtigen Stelle hast du den gemacht, dass du immer sofort gar keine Chance mehr hast.
Ja.
Ja, das ist natürlich, wenn der Safe State zum Tod wird.
Das war einfach, und wirklich da gibt es auch Twitch-Clips, wo man mich dann auch wirklich tilten sieht.
Ja, aber ich meine, du hast ja so von der technischen Seite, tust du dir ja immer gern mal wieder sowas an. Also wenn ich mich hier an dein Secret of Evermore, was du mal gespielt hast, erinnere und du da ständig also aus Gründen müssen wir jetzt gar nicht so extrem technisch ausführen, aber er spielt auf einer Konsole, die ständig dafür gesorgt hatte, dass es einfach gefreezed hat und er dann wieder neu laden musste.
Also wir können das ruhig kurz ausführen, weil damit die Zuschauer und Zuhörer das auch verstehen. Ich habe halt eine Retron 5-Konsole, weil die halt ein HDMI-Out hat, die hat dadurch aber noch viel mehr Latenz.
Mhm.
Und klar, solche Spiele wie Secret of Evermore kannst du spielen. Ne, das geht. Aber Jump'n'Runs kannst du damit überhaupt nicht spielen.
Ja.
Aber Secret of Evermore ist bei dieser Retron 5, bei dieser Konsole, leider einer der wenigen Titel, die fast, also die relativ schlecht kompatibel sind. Das bringt das Spiel halt leider oft zum Absturz.
Und was heißt oft?
Also innerhalb eines Streams war, glaube ich, Rekord 18 Mal.
War es nicht mal so, dass du einen Stream gemacht hast und eigentlich keinen Progress gemacht hast, weil es einfach die ganze Zeit hängen geblieben ist, ohne dass du mal wirklich vorangekommen bist?
Nee, so schlimm war es nicht. So schlimm war es nicht. Aber
ich glaube, mich zu erinnern, du hast einmal ein bisschen früher aufgehört, weil du gesagt hast, nee, man geht jetzt echt nicht mehr. Ey. Es ist einfach nervt zu arg.
Ich weiß aber gar nicht, das war aber, glaube ich, nicht der Grund. Also, nee? Das ist, ich hatte, glaube ich, an dem Tag sowieso recht spät angefangen.
Ah ja, okay.
Und wollte dann deswegen nicht auch noch länger machen. Hm. Nur weil es halt gerade irgendwie nicht funktioniert.
Ja.
Aber dann gab es halt auch mal wieder Streams, die ich gemacht habe. Da hatten wir dann irgendwie nur 2 Freezes oder so. Mhm. Also das ist halt eine Wundertüte gewesen, dieses Spiel auf der Retron 5.
Ja, wohlgemerkt, Basti hat durchgezogen. Er hat durchgezogen, obwohl, also, das wäre, also, sowas, so wenn irgendwie, jeder kennt es bestimmt, jeder, wo schon mal ein Videospiel gespielt hat, jeder hat schon mal irgendwie einen Absturz gehabt und dann war plötzlich der Speicherstand weg von der letzten Stunde oder so.
Ja.
Oh, ey, das ist so ein, ich hasse sowas. Ich hasse es, wenn ich das Gleiche nochmal machen muss, weil mein Spiel abgestürzt ist und mein ganzer Progress weg ist. Es war früher auf dem Gameboy ganz oft so, dass irgendwie Wackelkontakt oder so. Da hast du Pokémon gespielt und dann war plötzlich hier die letzte Stunde weg und du musstest denselben Blödsinn nochmal machen. Oh, das hat mich immer so geärgert, auch schon als Kind.
Und noch schlimmer ist es ja, und die Möglichkeit haben wir ja auf der Switch, dass man Save States machen kann.
Ja.
Bei jedem Spiel. Noch schlimmer ist es ja, wenn du laden willst und speicherst du stattdessen aus Versehen.
Ja.
Haben wir beide schon gemacht, den Fehler.
Nee, umgekehrt. Ja? Du lädst, weil du willst speichern, aber du lädst aus Versehen. Und dann kommt dein alter Spielstand wieder.
Andersrum, also es kann ja beides Problem. Scheiße sein. Ne? Je nach Situation kann ja beides scheiße sein.
Ach so, ja gut, wenn du dann dein Safe State damit kaputt machst, ja, dann ist natürlich auch blöd. Mir ist es nur immer passiert, bei Legend of Zelda war das, dass ich speichern wollte und es ist halt, ich weiß nicht, warum Nintendo das gemacht hat, aber aus irgendeinem Grund ist erst, also das ist wie so ein kleines Menü, wo dann steht hier zurück, Hauptmenü und so, und dann kommt erst laden und dann speichern. Ja. Und intuitiv geht man halt immer auf laden und will eigentlich speichern und dann lädt man seinen alten Spielstand und dann denkt man sich so, oh Mann, ey, jetzt habe ich gerade den Boss geschafft und jetzt muss ich nochmal alles machen, ey, scheiße. Und
ich kenne das, ich fühle das zu 100%.
Safe States sind nicht immer dein Freund, könnte man so sagen.
Nee. Aber willst du es? Ich habe tatsächlich Diddy's Conquest, das ist ja Donkey Kong Country 2.
Mhm.
Kann ich jetzt mal kurz drauf zu sprechen kommen? Habe ich tatsächlich auch geschafft, komplett ohne Safe States durchzuspielen. Das
okay,
war
nice.
Mein eigener Anspruch. Und ich habe es geschafft.
Ja.
Ja.
Ja, da kannst du stolz drauf sein. Also ich habe von vielen gehört, ich habe selber noch nicht gespielt, dass es aber ein sehr schweres Spiel sein soll. Und ich habe tatsächlich aufgrund deiner Streams, als ich gesehen habe, wie du teilweise echt ein bisschen frustriert warst, habe ich mich tatsächlich auch noch nicht dazu entschieden, das jetzt selber zu spielen, sondern zu sagen, okay, ich brauche jetzt erstmal auch so ein bisschen Ruhephase, weil ich spiele gerne schwere Spiele, so generell, aber man braucht auch zwischendrin mal so ein bisschen was Entspanntes. So. Mhm. Und deswegen so Donkey Kong Country konnte ich mich noch nicht so richtig dazu überwinden, aber steht bei mir natürlich auch noch ziemlich weit oben auf der Liste. Muss man gespielt haben eigentlich, wenn man sagt, ey, so schöne Retro-Klassiker, Donkey Kong Country, gab es ja auch schon ewig nicht mehr. Man kam das letzte Donkey Kong Country raus, ich glaube auf der N64, dann in 3D, aber ich glaube, seitdem gab es nichts mehr. Das wünschen sich ja alle, dass das endlich mal wieder, dass Nintendo da endlich mal was Neues released, aber oder ist da nicht gerade auch was angekündigt worden?
Gab es nicht dieses Tropical Freeze? Das habe ich doch das habe ich sowohl auf der Wii U als auch auf der Switch gehabt. Oder habe ich auf der Switch?
Ich bin mir gerade nicht sicher.
Donkey Kong Country Tropical Freeze nennt sich das, glaube ich.
Tropical Freeze. Okay, warte mal. Ich schau mal. Tropical Freeze.
Ramon, ich muss dir da auch gleich mal gerade was.
Ah, machen. Das ist für die Wii U ist das. Okay. Ja, okay, aber von 2014. Das ist trotzdem schon eine Weile her, fast 10 Jahre.
Ja, und auf der Switch gab es dann auch nochmal.
Ja, gut, als wahrscheinlich nochmal neu aufgelegt hat.
Ja,
ja, okay.
Mhm. Ramon, ich musste da jetzt an der Stelle echt mal was beichten. Ne? Ich habe einen Fehler gemacht. Im Rahmen dieser Aufnahme habe ich einen Fehler gemacht.
Ja.
Ich habe mein Video noch nicht aufgenommen gehabt.
Okay. Tja, dann ist es so. Dann gibt es vielleicht diese Folge diesmal nicht auf YouTube.
Ja doch, du kannst die schon auf YouTube laden, aber die erste halbe Stunde wirst dann nur du zu sehen sein und danach kannst du mich dann auch einblenden. Also hallo, jetzt seht ihr mich auch.
Ja. Ey, kein Ding. Wir lernen ja auch noch, ja? Wir sind ja hier noch in der Lernphase. So, kleine Fehlerchen.
Da sehen natürlich haben die Leute jetzt natürlich auch nicht gesehen, hier, wenn ich auch meine Käppi gezeigt habe oder so, ne?
Aber jetzt seht ihr sie.
Ja, jetzt seht ihr auch meine PlayStation-Käppi.
In voller Pracht.
Ach, verdammt, ey.
Ach, macht nichts.
Aber du nimmst auf, ne? Du nimmst
ich gleich... nehme auf. Ja. Ich nehme auf. Ich bin doch für euch da. Ja. Ich bin doch kein Basti. Also.
Ich versuche mich da jetzt mal kurz zu rechtfertigen, weil wir haben nämlich vor Aufnahmebeginn habe ich Probleme mit meinem Mikrofon gehabt. Irgendwie haben sich nämlich meine Kompressoreinstellungen verstellt und ich habe die versucht wieder irgendwie zu fixen. Jetzt gab es zusätzlich Probleme mit meinem Kabel. Das hört ihr vielleicht auch manchmal, dass es so ein bisschen kratzt. Aber das so, es geht jetzt so halbwegs. Und jetzt sehe ich gerade, aufgrund dieser Komplikationen habe ich jetzt tatsächlich vergessen, die Aufnahme zu starten. GG, Basti. GG.
Ja, wir lassen uns selber noch Verbesserungspotenzial nach oben offen.
Ja.
Deswegen, vielleicht machen wir auch zwischendurch jetzt einfach mal einen Ton aus oder so. Einfach so ein bisschen.
Kannst du ja einen Countdown in das Bild einarbeiten. Ja. Bastis Bild in. Ja. Und dann.
Oder ich poste Countdown. Die ganze Zeit einfach irgendwelche lustigen Bilder von dir, so random.
Ja.
Kannst du mir mal ein paar zuschicken, so als kleine Bestrafung. Jetzt einfach so ein paar Suff-Bilder von dir oder so.
Ich glaube nicht.
Ja, okay. Ansonsten Donkey Kong Country, möchtest du da noch irgendwas dazu sagen oder soll ich zu meinem Spielchen übergehen, was ich heute mitgebracht habe?
Ich könnte mal kurz, mich würde mal interessieren, ob du den Ursprung von Donkey Kong kennst, weil Donkey Kong es gab ja mal ein Spiel namens Donkey Kong, wo du aber Mario gespielt hast.
Ja, ja.
Da hieß er aber noch nicht. Da hieß er aber noch nicht Mario. Da hieß er. Ich weiß gar nicht.
Jumpman,
glaube ich, ne?
Ja.
Ja, genau. Da war Mario noch gar nicht geboren. Ich glaube, das war dann erst die Geburtsstunde von Mario. Ne? Kann das sein?
Ja. Er ist schon so ein bisschen ironisch, dass das Nintendo-Maskottchen eigentlich entstanden ist aus Donkey Kong heraus. So.
Und Donkey Kong viel älter ist eigentlich schon.
Ja.
Eigentlich krass.
Obwohl, so gesehen ist Mario ja genauso alt wie Donkey Kong, nur hieß er noch nicht Mario. Aber eigentlich, die sind ja gleichzeitig erschienen mit dem Spiel. Und du hast ja schon Mario gespielt, also so gesehen, es wurde halt Donkey Kong genannt, weil der prägnanter zu sehen war im Spiel oben halt mit der Prinzessin und so.
Aber er war halt der Bösewicht.
Ja, richtig. War Donkey Kong jemals wieder der Bösewicht oder nur in diesem Spiel?
Ich glaube nur in diesem Spiel, oder? Mhm. Weil danach gab es Cooper.
Bowser meinst du?
Ja, aber Bowser war, glaube ich, im Ursprung auch bekannt als Cooper.
Ja?
Ich glaube ja. Und
weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ja, ist aber schon interessant. Das müsste man mal alles so aufarbeiten. So die gibt es bestimmt auf YouTube auch schon ein paar Dokumentationen. Ja, so die Geschichte von Mario, so mit Jumpman am Anfang und sowas.
Mit Sicherheit. Ich mit Geschichte über gewisse Spielereien setze ich mich auch eigentlich gar nicht so auseinander. Aber das hat mich jetzt mal interessiert, ob du den Ursprung von Donkey Kong kennst.
Ja, es sind eher solche Facts, die man dann so ein bisschen aufschnappt und die man dann quasi weiß. Aber klar, ich meine, da müsste man sich richtig reinarbeiten und recherchieren und so, um da wirklich die Hintergründe auszuarbeiten und so weiter. Aber das wollen wir ja auch gar nicht. So tief wollen wir ja gar nicht reingehen in die Historie. ja, gut, dann erzähle ich dir mal.
Ansonsten, also wie gesagt, den dritten Teil spiele ich erst. Also das wird kommen, aber erst wollte ich noch ein paar andere Spiele spielen im Rahmen meiner Streams. Aber irgendwann spiele ich dann den dritten auch. Weil wenn, es muss halt die ganze Reihe gespielt werden, ja.
Ja, ich finde, man darf da auch nicht zu sehr übertreiben. Ich habe ja jetzt mit auch Link to the Past, hatte ich ja angefangen vor ein paar Wochen. Und habe jetzt auch gesagt, ich will jetzt nicht alle Zelda-Spiele hintereinander durchhauen. Sondern schön so dann immer mal wieder ein bisschen Pause lassen, dass man da auch nicht dem irgendwie überdrüssig wird oder so. Dass man einfach so schöne Abstände zwischendrin hat, sodass man sich auch wieder auf was freuen kann und sich da jetzt nicht dann vollstopft mit Content, nur dass man es gespielt hat. Man soll ja Lust drauf haben. Ja. Und deswegen lieber dann ein bisschen mehr Zeit nehmen, lieber die Games ein bisschen verstauben lassen in der Ecke, aber dann irgendwann Staub abwischen und ja, dann Vorfreude und Freude spielen.
Ich variiere halt auch gerne. Ne? Ich will halt nicht immer ständig Jump'n'Runs spielen, sondern dann auch mal was anderes. Ne? Jetzt spiele ich gerade zum Beispiel, das andere Spiel, was ich nennen wollte für heute, ist Mystic Quest, das Gameboy-Spiel. Den Gameboy-Klassiker, was eigentlich der erste Teil von Secret of Mana ist. Mystic Quest. Und das ist ja dann mehr RPG. Halt. Ne? Also nicht rundenbasiert, nicht wie man es bei Final Fantasy kennt. Oder nennen wir es jetzt mal Hack and Slay. Ne? Auch wenn man den Begriff damals wahrscheinlich noch nicht kannte, aber ja.
Nee, ich finde es auch richtig gut mit Abwechslung. Ich meine, ich bin ja. Ich werde ja immer als verrückt erklärt, ja, von meinen Kumpels und so weiter. Weil ich mir das irgendwie angeeignet habe, extrem viele Spiele parallel zu spielen. Also bei mir ist es gar nicht so, dass ich mich auf ein Spiel fokussiere, sondern ich spiele ja immer sau viele Sachen nebeneinander her.
Meinst du so für dich privat oder?
Zusätzlich auch noch, ja. Das ist auch ein Spiel, wo ich jetzt dann gleich nennen werde. Kann ich dann gleich die Brücke dazu schlagen. Ja. Aber aktuell zum Beispiel im Stream spiele ich ja Paper Mario von der N64, Elden Ring, weil jeder spielt Elden Ring.
Nein, und spielt nicht jeder.
Doch, jeder spielt
Elden Ring. Nein, das spielt nicht jeder Elden Ring.
Und Cuphead aktuell.
Da wollte und ich privat. Ich weiß nicht, ob du Cuphead jetzt nennen wolltest als Thema. Nee,
Cuphead hätte ich wann anders, weil ich habe es ja noch nicht durchgespielt. Okay. Deswegen, ich würde das erst durchspielen.
Weil da würde ich dir dann, wenn es soweit ist, dann auch mal ein paar Fragen zu stellen. Dann.
Ja, es kommt ja auch bald das DLC raus zu Cuphead. Deswegen, das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, dass ich das jetzt angefangen habe, weil dann kann ich das da quasi direkt aufgreifen und meine Skills ins DLC mitnehmen. Mhm. Aber privat zum Beispiel spiele ich dann eben jetzt auch noch Gran Turismo. Und was ich gerade sehr, sehr viel spiele, und das ist das Spiel, das ich für heute mitgebracht habe, ist Slay the Spire. Kennst du das, Basti?
Ich weiß nicht, ob ich den Namen schon mal aufgegriffen habe, aber ich kenne es nicht.
Okay. Slay the Spire, ich glaube, das ist auch es ist ein Indie-Titel. Ich glaube, der ist auch allgemein nicht so bekannt. Der war, ich glaube, im März war er bei PlayStation Plus kostenlos verfügbar. Und die PlayStation Plus, wenn man ein PlayStation Plus Abonnement hat, dann holt man sich natürlich die Titel, die da jeden Monat zur Verfügung gestellt werden. Und einer davon war Slay the Spire. Und,
ist das ein Kartenspiel?
Es ist ein Karten-Roguelike-Spiel.
Ich habe gerade, ne, also. Jetzt könnt ihr in der Videocast ja sehen, dass ich mein Gesicht nach links geneigt habe, aber weil ich gerade gesucht habe, aber das sieht halt so aus, ne?
Ja, Slay the Spire ist ein Roguelike-Kartenspiel und das fand ich so spannend, weil ich finde, Roguelike ist eh so ein Genre, wo ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung habe. Aber vielleicht kurz zur Erklärung: Roguelike bedeutet quasi, du machst Spielfortschritt. Wenn du stirbst, geht dieser Spielfortschritt komplett verloren und du fängst wieder von vorne an. Darfst aber gewisse Aspekte an Spielerfahrung, zum Beispiel Erfahrungspunkte, mitnehmen, die dir dann wiederum neue Gegenstände vielleicht freischalten, die du dann im nächsten Run benutzen kannst, sodass es, sage ich mal, vielleicht einfacher in Anführungszeichen für dich wird.
Oder gewisse Währung, wo du deinen Charakter halt hochleveln kannst in gewissen Fertigkeiten. Oder
genau.
So. Also das macht jedes Roguelike anders.
Richtig, aber es ist generell eigentlich so, du fängst nach jedem Tod wieder von vorne an, immer in Stage 1 und musst dann halt versuchen, von Anfang bis zum Ende zu kommen, bis zum Endboss, und dann hast du es quasi durchgespielt, wenn man das so nennen möchte. Dann gibt's immer noch weitere Schwierigkeitsstufen und so weiter.
Genau.
Nicht zu verwechseln mit einem Roguelite, also es gibt Roguelike mit K und es gibt Roguelite, und die Roguelite, das Roguelike-Genre ist quasi eine vereinfachte Version, wo du eben nicht alles verlierst, wenn du stirbst, sondern da eben ja gewisse Vorteile noch mit dir mitnehmen kannst. Aber ein Roguelike ist wirklich, da bist du auf null und da gibt's auch nichts. Du fängst jedes Spiel gleich an. Und Slay the Spire ist eins von diesen Roguelike-Games. Das heißt, wenn du verlierst, wenn du stirbst, dann fängst du wieder von vorne an und da verändert sich auch nichts dran. Das ist immer dasselbe.
Und kannst du das Gameplay mal ein bisschen erklären?
Ja, das würde ich jetzt machen. Und zwar ist es ein Kartenspiel in Verbindung mit einem Roguelike.
Also muss es ja rundenbasiert sein, richtig?
Richtig. Es funktioniert quasi so. Es gibt verschiedene Charaktere, mit denen du spielen kannst. Die haben alle verschiedene Anfangsfähigkeiten und ein unterschiedliches Anfangsdeck. Und es funktioniert eigentlich so ein bisschen wie, ja, wie rundenbasierte Kämpfe bei Final Fantasy. Du hast quasi die Möglichkeit, hier dir Fähigkeiten, du kannst sagen, ich greife an, ich wehr ab oder sonst irgendwas. Machst es aber mittels den Karten, die du in deinem Deck hast. Jede Karte hat eine andere Energie oder hat einen anderen Energieverbrauch. Und du kannst halt so viele Karten spielen, wie du Energie hast. Die Standardenergie liegt bei 3. Das heißt, du könntest 3 Karten spielen, die jeweils einen Energieverbrauch von 1 haben. Mhm. Und demnach ist es halt, sag ich mal, sehr random, was passiert, weil du natürlich nicht weißt, welche Karten du jeden Zug ziehst. Weil du ziehst jeden Zug Karten, wenn du fertig bist, werden die abgelegt und dann ziehst du im neuen Zug wieder neue Karten. Und so variiert halt, sag ich mal, das Spielgeschehen, je nachdem, welche Karten du ziehst und eben auch anhand von den Gegnern, die dir begegnen, die auch wieder unterschiedliche Fähigkeiten und so weiter haben. Und das ist halt, sag ich mal, der Aspekt, wie du dich da quasi verbessern kannst. Oh, Basti, du rauschst gerade wieder sehr.
Echt?
Ja, jetzt nicht mehr.
Ja, weiß ich nicht, was das ist. Ich weiß es nicht.
Ja, irgendwie ist technisch heute ein bisschen komisch.
Ja, ich weiß auch nicht.
Ja, auf jeden Fall ist es quasi so, du verbesserst quasi deinen Skill, weil das ist die einzige Komponente, die du quasi verbessern kannst in so einem Roguelike. Mhm. Du wirst besser.
Ja.
Und du wirst da quasi besser drin, indem du deine Decks besser baust. Weil nach jedem Kampf, den du gewinnst, kannst du dir eine Karte auswählen, die auch random ist. Und dann kannst du eben aus einer von 3 Karten auswählen, die verschiedene Fähigkeiten haben. Und je nachdem, welche Karten du auswählst, erweitert sich dein Deck und deine Fähigkeiten.
Und die Karten, die du ziehst, sind das nur Fertigkeiten beziehungsweise oder Zauber oder sowas? Oder
es gibt normale Angriffe.
Ja.
Die aber auch Statusveränderungen hervorrufen können. Es gibt Fertigkeiten, die dir Abwehr verschaffen oder verschiedene passive Fähigkeiten hervorrufen. Und es gibt Machtkarten, die dir dauerhafte passive Fähigkeiten geben können für den Kampf.
Aber es gibt jetzt keine Karten, womit du, also mit den Karten spawnst du keine Charaktere für dich?
Nee, du bist immer alleine.
Ach so.
Du kannst dich verteidigen, indem du Verteidigungskarten spielst. Die kosten wiederum aber auch Mana. Das heißt, wenn du dich verteidigst, geht es zu Kosten von deinen Angriffen, die du machen kannst.
Okay.
Und so kann es halt sein, je nachdem, was deine Gegner machen, wenn die halt manchmal mächtige Angriffe machen, musst du halt mehr auf Verteidigung gehen. Mhm. Wenn die gerade irgendwie dann dir irgendwelche Status-Eigenschaften geben möchten, so Gebrochenheit oder so, dass du weniger einstecken kannst, das ist dann der Zeitraum, in dem du angreifen kannst und so weiter. Also es ist sehr, sehr taktisch und wird halt nicht langweilig, weil du wirklich für Runde einfach dazulernst, welche Karten du jetzt einsetzen möchtest und kannst. Und das dann super abwechslungsreich ist. Also ich habe in das Spiel jetzt schon, ich glaube, fast 40 Stunden oder so reingespielt. Und es wird nicht langweilig tatsächlich.
Das macht aber auch ein gutes Roguelike aus, ne? Dass du halt einen ständigen Lernprozess hast.
Halt ja, auch absolut.
Ja, es ist also jetzt mittlerweile. Ich sehe das ja, aber ich habe in der letzten Folge habe ich ja Dead Cells mal angeschnitten. Mhm, ja. Und da ist es genauso. Das ist halt ein ewiger, was heißt eher ewig nicht, aber es ist halt ein ständiger Lernprozess, den du durchmachst, ja. Weil du halt irgendwann auch. Du musst halt ganz genau wissen, eine Kreatur, gegen die du spielst, wie, also wann die zuschlägt,
genau,
damit du dodgen kannst zum Beispiel.
Genau.
Das halt auch möglichst perfekt machst.
Ja, und das ist jetzt der einzige Kritikpunkt, den ich tatsächlich bei Slay the Spire ein bisschen habe. Und zwar ist es zwar cool mit diesen Karten und diesen rundenbasierten Kämpfen, aber es ist immer ein gewisser Random-Faktor mit dabei. Und jetzt ist es manchmal so, dass du genau weißt, okay, dieser Endboss, gegen den ich da gerade kämpfe, der wird im nächsten Zug angreifen und heavy Schaden machen. Aber wenn du dann keine Verteidigungskarten ziehst, kann es halt einfach vorbei sein. Und ja. Das ist halt ein bisschen blöd, weil dann musst du weißt ganz klar, ich muss jetzt abwehren, aber ich konnte nicht. Es ging einfach nicht, weil ich keine Karten entsprechend gezogen habe. Und dann spielst du manchmal eine Stunde bis beim Endboss. Und dann stirbst du einfach mit einem Schlag, obwohl du eigentlich mit dem Deck perfekt gegen den angekommen wärst, einfach weil du so viel Pech hast in der Karte, nicht die Karten zu ziehen, die du brauchst, um den Angriff abzuwehren. Und das ist dann schon manchmal sehr, sehr ärgerlich, weil am Anfang habe ich das darauf geschoben, ich konnte es halt noch nicht so gut. Jetzt weiß ich ganz genau, wie ich mein Deck baue und wie ich gut durch das Spiel durchkomme. Aber dann bin ich abhängig davon, dass das Glück auch irgendwo auf meiner Seite ist. Und das ist teilweise ein bisschen nervig.
Aber das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass du bei diesem Spiel auch durchaus mal einen Run dabei hast, wo das Spiel selbst dir schon nicht mal die Chance gibt, nicht die kleinste Chance gibt, überhaupt zu gewinnen.
Ja, manchmal ist es so, dass je nachdem, welche Karten du nach den Kämpfen bekommst, da einfach nicht die Karten dabei sind, die du brauchst, um deinen Charakter, den du spielst, so zu verbessern und so aufzubauen, dass du wirklich am Ende gegen den Endboss ankommen kannst. Also es gibt manchmal Runden, wo ich dann genau weiß, okay, ich komme jetzt zwar bis zum Schluss, aber ich werde den Kampf nicht gewinnen, weil ich nicht die Fähigkeiten habe, die ich brauche, um ihn zu besiegen, weil einfach das Glück nicht auf meiner Seite war. Und das ist so, ja, ab einem gewissen Punkt ist halt nicht mehr der Skill dann gefragt, sondern die Randomness setzt dann ein, das RNG. Und das ist ein bisschen schade und frustriert ja, auch manchmal ein bisschen. Aber ich sag mal so, bis das Casual durchspielen, ja, also du kannst mit jedem Charakter quasi, es gibt immer 3 Stages und eine Bonus-Stage und du kannst die mit jedem deinem Charakter, kannst du das durchspielen, das ist mit jedem Charakter was Neues und ist super cool, macht super Spaß. Aber danach, wenn es dann quasi ins Endgame geht und du in den Hard-Mode gehst und dann diese Stages immer wieder neu machst und du immer wieder neue Schwierigkeitsstufen dazu bekommst, weil mit jeder abgeschlossenen Runde bekommst du einen neuen Schwierigkeitsgrad dazu, ist es dann halt so, dass es nicht mehr am Skill hängt, weil du genau weißt, wie du den Charakter spielen musst, sondern halt am RNG hängt es dann. Und das, ja, deswegen bin ich jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr ganz so hellauf begeistert von dem Spiel, weil ich schon im Endgame eben bin. Aber eine große, große Empfehlung für jeden, der sagt, ey, ich hab Bock, mal so ein Roguelike-Kartenspiel zu spielen, weil so casual durchspielen ist das erste Sahne. Also ein richtig geiles Spiel. Ich war wirklich so die ersten 30, 35 Stunden völlig aus dem Häuschen. Musste ich mich schon zwingen, mal den Stream anzumachen, um Paper Mario zu spielen, weil ich eigentlich viel mehr Bock hatte auf Slay the Spire.
Ach so. So.
ja, weil gut. Das so, so cool war, das Game.
Aber da muss ich ja sagen, da lobe ich mir wirklich der Zelt, ne? Weil da kannst du wirklich, das ist wirklich gut durchdacht, dieses Spiel, weil du kannst es eigentlich mit jedem Run durchspielen. Wenn du die Waffen beherrschst, weil die Randomness in diesem Spiel ist eigentlich hauptsächlich neben den prozedural generierten Welten oder Dungeons, ist die Randomness hauptsächlich die Waffenauswahl. Waffen und Verteidigungs, also es gibt halt Schilde, die du nehmen kannst oder statt das Schild einen Bogen zum Beispiel.
Ja. Aber wenn du mit den Waffen umgehen kannst, kannst du mit jeder Waffe das Spiel durchspielen.
Genau.
Ja, das ist auch das Coole und das ist eigentlich auch das, wie es bei einem Roguelike sein soll. Dann legt dir die eine Waffe vielleicht mehr als die andere und dann fällt dir der eine Spieldurchlauf ein bisschen leichter als der andere. Aber es ist generell halt quasi immer möglich.
Richtig, und dir fällt halt immer ein Stein vom Herzen, wenn du so eine Waffe bekommst, möglicherweise schon zu Beginn, die du halt sehr gerne spielst. Mhm. Also das ist dann schon mal, da weißt du, okay, das wird ein guter Run.
Okay. Ja, so Dead Cells steht bei mir auch noch auf der Liste, das möchte ich auch noch unbedingt spielen. Wenn ich es dann mal gespielt habe, dann werde ich das hier auf jeden Fall aufgreifen und werde dir dann mal von meiner Erfahrung erzählen.
Dann können wir mal ein bisschen näher darüber reden. Weil dann hebe ich mir das auf jeden Fall auf, weil es gibt, glaube ich, also das ist wirklich mein Lieblings-Roguelike. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dead Cells ist wirklich vom Genre Roguelike mein Lieblingsspiel.
Okay. Ja, was mich noch sehr reizt an Roguelikes zum Beispiel, das hast du bestimmt auch schon gehört, ist Returnal. Das kam jetzt quasi ein bisschen nach Release der PS5 raus. Und das ist so ein, kennst du den Film Edge of Tomorrow, wo Tom Cruise mitspielt und quasi jeden Tag stirbt? Und das ist quasi dieselbe Art und Weise, du bist quasi da im Welt. Also, hast du Returnal noch nicht gehört?
Ich weiß nicht. Weißt du, von welchem Entwicklerstudio das ist?
Das weiß ich natürlich, auch ohne zu googeln weiß ich das. ist natürlich ganz klar, dass Returnal von Housemarque ist.
Dann weiß ich, welches Spiel das ist.
Okay.
Dann weiß ich, welches Spiel das ist.
Aber es ist von den Sony Studios quasi.
Ich habe auf der PS4 bis zum Erbrechen, jetzt komme ich nicht auf den Namen, warte mal. Housemarque. Ich sage, ich habe es bis zum Erbrechen gespielt, aber kann mich an den Namen nicht mehr erinnern. Was für eine Ironie.
Vielleicht verdrängst du es einfach.
Housemarque Games.
Ja.
Ich jetzt einfach mal. Hier, das ist ein Release-Titel für die PS4 gewesen. Wie heißt es denn? Resogun.
Okay, das habe ich noch nie gehört.
Auch Housemarque, oder nicht?
Aha. Ja, ich habe es gerade gesehen. Resogun, ja.
Sehr gutes Spiel. Wirklich. Also, ich habe mir, glaube ich, 2 oder 3 Spiele zum Release der PS4 mit dazu geholt damals. Was ich aber hauptsächlich gespielt habe, war Resogun, weil das gab's gratis dazu.
Okay, okay.
Das gab's gratis dazu und irgendwie hat mich das am meisten gecatcht von allen.
Ja, Spielen. Dann ist ja vielleicht Returnal so ein Spiel, das du dir auch mal wenn du eine PS5 hast,
ja,
natürlich,
also das,
was du
das,
dir angucken kannst.
Das wird
kannst.
Eins der ersten Games sein, die ich mir angucken werde. Das habe ich,
okay.
Das weiß ich schon.
Weil das habe ich zum Beispiel, ich habe es schon gekauft, das liegt noch eingeschweißt bei mir in der Schublade, bin einfach noch nicht dazu gekommen, das soll ja bockschwer sein. Also ganz, 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 ganz viele Leute, von denen ich jetzt quasi gehört habe, die das gespielt haben, jetzt auch über YouTube und so, Streamer und sowas, haben gesagt, dass sie es nicht durchspielen konnten, weil es einfach an einigen Stellen zu hart war. Aber es soll vom Storytelling her halt richtig, richtig gut sein. Und das ist ja bei einem Roguelike jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, geht ja nicht mit dem Genre unbedingt einher, dass da jetzt eine super geile Story mit dranhängt. Und bei Returnal ist das wohl sehr, sehr gut gemacht und auch sehr belohnend, wenn man da im Spiel vorankommt, dass man da auch wirklich mit tollen Cutscenes und Storytelling belohnt wird.
Ich wollte gerade sagen,
hat
das denn Storytelling, das Spiel? Also das, weil das...
Ja, ja, ja.
Weil dann wäre das erste Spiel überhaupt von Hausmarkt, glaube ich, weil Resogun hatte kein Storytelling.
Also in Bezug auf den Film Edge of Tomorrow, wo Tom Cruise jeden Tag stirbt und wieder neu anfängt und dann quasi herausfinden muss, wie er diese Alien-Brut da besiegen kann, ist es bei Returnal quasi auch so. Also sie stirbt jedes Mal aufs Neue, der Hauptcharakter. Und sie muss halt herausfinden, warum sie denn auf diesem fremden, alienverseuchten Planeten gestrandet ist.
Ja.
Und im Laufe des Spiels, das passiert ziemlich früh, also das ist jetzt kein großer Spoiler, sondern das, jeder, der den Trailer einmal gesehen hat, weiß das. Sie trifft, sag ich mal, im Laufe des Spiels recht am Anfang, findet sie eine Leiche und zwar von sich selbst. Und das ist quasi, passiert dann quasi immer wieder, dass du immer wieder deine eigenen Leichen dann im Spiel findest, an den Stellen, wo du halt vorher gestorben bist.
Okay.
Und du erlebst es dann halt immer wieder aufs Neue, deswegen Returnal.
Das erinnert mich gerade irgendwie an Super Mario Maker Run, so wenn du irgendein Level spielst, da ist auch immer die, sind auch immer die X, wo alle gestorben sind.
Ja, genau, so ein bisschen, genau. Und da bei Returnal ist es quasi auch so. Und es soll ein richtig, richtig gutes Spiel sein, auch sehr fair, aber halt brutal schwer. Und dadurch, dass es halt so ein bisschen over-the-shoulder, nicht Ego-Shooter, aber over-the-shoulder-Shooter ist, und halt auch diese, ich weiß nicht, ob du Nier Automata gespielt hast?
Nee.
Nier Automata hat halt diese Elemente, diese Bubbles, die dann auf dich zukommen, dieses, ich weiß nicht, wie man das nennt, dieses Bread Bubbles, wo dann quasi langsam Kugeln so auf dich zufliegen und denen du dann ausweichen musst. Und es ist da halt auch so, dass du hast teilweise, dein Bildschirm ist komplett voll mit Geschossen und du bist nur am Dodgen, musst gleichzeitig schießen. Also das ist halt, boah, hardcore. Ein Kumpel von mir spielt das und der hat gesagt, der hat es noch nicht geschafft durchzuspielen. Der hat schon sau viele Stunden rein investiert. Also da kommt auf jeden Fall, ich habe es mich noch nicht getraut anzumachen. Dafür muss man sich Zeit nehmen, auf jeden Fall. Ja. Aber so generell, um wieder auf Slay the Spire zurückzukommen, das hat mich, sage ich mal, das Roguelike-Genre in Verbindung mit Kartenspielen jetzt sehr, sehr lieben lassen. Und ich hoffe, dass da in Zukunft vielleicht noch öfter mal was rauskommt in die Richtung. So Roguelike-Kartenspiele fände ich mega gut. Es funktioniert wirklich super.
Ich kenne halt Kartenspiele auf dem PC nur in Form von, ja, um den Klassiker zu nennen, Magic the Gathering.
Mhm.
Wo es dann ja auch hier von Blizzard, Activision Blizzard, wie heißt es denn?
World of Warcraft?
Nee, das Kartenspiel, die haben auch Hearthstone.
Ah, ja. Mhm.
Das ist halt auch im eigentlich so selbes Prinzip wie Magic the Gathering. Und dann hat Riot Games mit Legends of Runeterra, glaube ich, heißt es.
Aha.
Halt auch nochmal nachgezogen. Und ich glaube, The Witcher hatte auch ein Kartenspiel. Die haben auch ein Kartenspiel.
Ja, hat sich sehr großer Beliebtheit erfreut, ja, das Kartenspiel bei The Witcher. Das ist tatsächlich auch so ein Grund, warum ich echt mal Lust hätte, The Witcher endlich mal anzufangen, weil ich gerne sehen möchte, wie cool das Kartenspiel ist. Weil alle Ingame-Minispiele, also so, die halt, wie bei The Witcher, so Spiele im Spiel, die ich bisher gesehen habe, das war einmal bei Assassin's Creed Valhalla und bei Horizon Forbidden West, die waren eher langweilig. Und deswegen würde mich das echt mal reizen, so bei The Witcher 3 das Kartenspiel mal auszuprobieren, weil teilweise Leute haben zu mir gesagt, ich habe Witcher 3 eigentlich nur gespielt, um das Kartenspiel zu spielen. So.
Aber ich meine, ich rede jetzt von einem Standalone-Game, ne? Nicht von einem Spiel im Spiel.
Ach, es gibt ein Witcher Standalone-Kartenspiel?
Ich meine ja.
Aha. Ja, dann brauche ich ja Witcher 3 nicht mehr spielen, nice. Jetzt werde ich gehatet, aber...
Ich versuche es gerade mal rauszufinden, wie es heißt. Gwent.
Ja, so heißt es auch im Spiel.
Ja, aber ich glaube, das Spiel gab es auch ausgekoppelt als Standalone-Game, meine ich.
Okay.
Gwent, The Art of the Witcher, Card Game. Ach nee, das ist ein Buch.
Okay. Ja gut, es gibt es bestimmt schon als Kartenspiel, so wie Magic auch, gibt es ja auch als physisches Kartenspiel. Da gibt es bestimmt auch Gwent dann mittlerweile als physisches.
Also, ich sehe gerade, also es gab es wirklich als Kartenspiel, das heißt Gwent. The Witcher Card Game. Gab es wirklich als Standalone-Game.
Okay, ja cool. Dann muss ich da mal gucken. Vielleicht schaue ich mir das da mal in naher Zukunft an.
Mach doch.
Ja, so Kartenspiele sind eh nice. Also finde ich generell auch ziemlich cool. Ja, das war jetzt mein Beitrag zu Slay the Spire. Ich habe
einen kleinen Ausflug ins Thema Roguelike gemacht.
Ja.
Interessant, auf jeden Fall. Ja.
Und dann würde ich vielleicht auch an der Stelle sagen, weil wenn wir mal auf die Uhr gucken, dann sind wir schon ziemlich lange dabei, haben wir unsere erste Folge schon mal direkt übertroffen.
Ich weiß nicht, wie ich kann es leider nicht sagen, weil ich das Video während der Aufnahme angemacht habe.
Aber wir sind schon so bei einer Stunde 10 ungefähr.
Ach so, okay.
Würde ich sagen, ja, die Zeit verfliegt, gell?
Ja,
es waren heute aber auch wieder sehr spannende Themen. So, für die zweite Folge ist doch wieder, wir haben über Soundtracks gesprochen hier, Donkey Kong Country, Roguelikes, Slay the Spire und ganz viel drumherum.
Ja, aber wir sind aber nicht so hart ausgeschweift wie letztes Mal.
Nee, diesmal haben wir es schon eher geschafft, am roten Faden zu bleiben.
Ich wollte gerade sagen, da wollten wir ja auch hin, dass wir dann nicht so irgendwie so dann wie Tentakel halt überall hinsteuern, so, ne?
Ja. Nee, deswegen, ich würde sagen, dann haben wir doch heute schon mal wieder einen runden, schönen Podcast gehabt.
Ja, auf jeden Fall.
Dann
auch wenn,
danke
auch,
ich.
Auch wenn du jetzt gerade gegen Ende viel mehr geredet hast, weil du ja bist ein sehr guter Erklärer, muss man sagen.
Ja,
da muss ich mir eine Scheibe von abschneiden, weil ich konnte jetzt zu Donkey Kong auch nicht so viel erzählen, tatsächlich.
Ja. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich manchmal so ein bisschen, man könnte es auch viel kürzer machen. Ich glaube, ich führe manchmal Dinge sehr viel weiter aus, als man sie ausführen müsste, aber mein Gott.
Aber ist ja auch nicht verkehrt.
Ja.
Mal ganz ehrlich, was hätte ich zu Donkey Kong Country sagen sollen? Ist halt ein Jump'n'Run, wow.
Ja.
Ist
ja,
ein Jump'n'Run-Game.
Ja. Ich meine mal, ja, keine Ahnung, Story oder ich weiß ja nicht. Donkey Kong ist halt auch so ein bisschen selbsterklärend. Aber ist ja auch nicht schlimm. Manchmal gibt es ein bisschen mehr zu sagen, manchmal ein bisschen weniger. Ist ja völlig okay. Ja gut, ja. Dann würde ich mal sagen, an dieser Stelle, dann bedanken wir uns vielmals fürs Zuhören, dass ihr in der zweiten Folge auch wieder eingeschalten habt.
Und für alle, die nur den Web-Video-Podcast sehen, wo ich die halbe Strecke über nicht zu sehen bin,
Es gibt jetzt auch auf Spotify.
Uns gibt es jetzt auch auf Spotify, genau.
Und auf Deezer. Auf Deezer gibt es uns auch, ja. Ja, ey, wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da, folgt uns auf Spotify, folgt uns auf Deezer, lasst uns ein Like da, ein Comment da.
Allerdings nur
oder auch
unter dem YouTube-Video oder auf Podigee direkt.
Weil, auf Podigee direkt,
ja,
genau.
Weil wir werden über Podigee vertrieben.
Und
weil da hast du auch eine Kommentarfunktion. Ansonsten, weil bei Spotify gibt es das nicht, die Kommentarfunktion. Deswegen, wenn ihr irgendwas loszuwerden habt, dann ab damit in die Comments, am besten auf YouTube.
Yes. Und wenn ihr generell mal Lust habt, hier mit uns zu quatschen oder sonst irgendwas, dann folgt uns auch gerne auf Twitch, da sind wir ja hauptsächlich unterwegs. Da haben wir auch unsere regelmäßigen Zeitpläne, die könnt ihr dann alle auf Twitch und so weiter sehen. Wenn ihr also Bock habt, dann lasst auch da gerne ein Follow da. Genau. Und in diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns dann, wir wissen noch nicht wie regelmäßig, aber wir hören uns dann auf jeden Fall bald wieder zur dritten Folge. Und vielen Dank, dass ihr mit dabei wart.
Ich habe auch zu danken. Danke dir, Roman. Ramon?
Ramon.
Wie komme ich jetzt auf Roman? Kann man das rausschneiden? Danke.
Es war schon immer so, dass wenn ich in einem Raum bin, dass ein sehr romantisches Feeling eintritt.
Das Ding ist, bei deinem Namen, ne?
Mhm.
Ich habe irgendwie immer den Namen Roman im Kopf. Ich weiß nicht wieso. Aber ja, immer, du, am liebsten würde ich immer Roman sagen, weil irgendwie ist das ein Name, der ist geläufiger für mich jedenfalls.
Du, Basti, ich kann auch gern deinen Roman sagen.
Nein. Ramon. Ich lerne ja auch gerade, wie ich deinen Namen am besten betone.
Ja, stimmt, das machen Ramon. Auch viele falsch. Die meisten Leute sagen Ramon ja. Und ziehen das ein, die Länge, aber es ist ja, kommt aus dem Spanischen. Ja, es muss ein bisschen mehr Temperament der Volle sein hier. Und deswegen muss die Betonung auf die O liegen. Ramon. Am besten noch ein rollendes R, was ich selber nicht kann.
Oder ich nenne dich einfach Raymond.
Aber ohne D. Also Raymond.
Raymond.
Oder Ray.
Also ich kenne auch einen Raymond.
Du kannst auch Let's Ray sagen.
Let's Ray.
Let's Ray.
Ja. Ja. Ich krieg okay. das schon hin. Ich lerne ja noch.
Ja, so. Wir werden jetzt von Mal zu Mal werden wir besser und dann könnt ihr euch gar nicht mehr retten vor unserem Skill in egal was. In egal was. Wir machen euch eh platt. Ihr habt keine Chance gegen uns. Wir sind Skill. Und ihr seid nichts. Nein, Quatsch.
Ich finde, der klingt gerade ziemlich abgehoben.
Ich klinge gar nicht abgehoben. Was? Nee, okay, wir wollen das gar nicht in die Länge ziehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Basti, dankeschön für den coolen Talk. Und
danke dir, Ramon. Danke euch, liebe Zuschauer oder Zuhörer. Wir winken jetzt übrigens gerade. Für alle, die auf Spotify zuhören. Winke, winke.
Bis zum nächsten
Luigi
Mal.
Luigi winkt auch.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.